Das sollte so sein wie: Heute sind wir ganz gut drauf, wir feiern das Leben, und das in anderen Worten, edgy, aber ein bisschen schlageresk. Wirklich kotzen, muss ich sagen. Also ich kann solche Lieder überhaupt nicht mehr ertragen.
Wieso schreibt eigentlich diese blöde, Entschuldigung, aber Teile der blöden Presse immer Rosenschatz sei eine schwulen Band? Weil unser Publikum war total, wie sagst du so schön, queer. Also es war bunt gemischt, alles durcheinander.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier: Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben.
Man kann die unglaubliche Erfolgsgeschichte des Songschreiber- und Musikproduzentenduos Peter Plate und Ulf Leo Sommer anhand ihrer vielen, vielen Erfolge erzählen. Angefangen natürlich mit den Songs, die sie zusammen für die von ihnen mit der Sängerin Anna Ehr in den 1990ern gegründeten Band Rosenstolz schrieben, die Anna und Peter zu Popstars machte. Dann später mit ihren Alben für Künstler wie Roland Kaiser, Max Rabe, Michelle, Barbara Schöneberger, mit den Alben mit den Liedern zu den Bibi und Tina Filmen, die sich alleine schon 100.000-fach verkauften, oder mit dem Sarah Connor Album Muttersprache, das mit über 1,1 Millionen verkauften Einheiten eines der meistverkauften Musikalben der letzten 50 Jahre ist. Mit ihren vielen Songs, für Helene Fischer bis Patricia Kaas, oder Produktionen von deutschen Popklassikern, von Daylight in Your Eyes von den No Angels bis 36 Grad, von Zweiraumwohnungen mit ihrem Long-Run-Musical Kudamm 56, das 4 Musical-Theaterpreise gewann, darunter den für das beste Musical und die beste Komposition. Was geht da mehr? Und doch haben Peter und Ulf Leo noch mehr geschaffen. Denn man sollte ihre Erfolgsgeschichte auch daran erzählen, was sie für die queere Kulturgeschichte, die queere Emanzipation in Deutschland getan haben. Angefangen damit, dass Rosenstolz ein Befreiungsschlag für die queere Community in den 1990ern und 2000ern war, als sie sich noch gar nicht queer nannte, aber Rosenstolz alle vereinte, alle empowerte und das schaffte, was queere Kultur in Deutschland weder vorher noch nachher jemals wieder in diesem Ausmaß wurde, im besten Sinne populär, also Pop, der zum Allgemeingut wurde und somit dazu beitrug, Gesellschaft zu verändern. Und das in einer Zeit, in der der deutsche Pop eigentlich aufgegeben hatte, das tun zu wollen. Umso wichtiger war auch der Rosenstolz-Song mit Hella von Sinn, Ja, ja, ich will, der 1999 für die Ehe für alle trommelte, die Aktion 10, die sich gegen die Diskriminierung der queeren Community in Russland einsetzt, und natürlich der Sarah Connor-Song Vincent, wahrscheinlich einer der besten, ganz sicher aber einer der wichtigsten deutschen queeren Popsongs, der 2019 sogar Anlass für einen Verbotsskandal wurde. Anders als so viele in diesem Business machen Ulf und Peter eben nicht das, was man von ihnen erwartet, sondern gehen Risiken ein, trauen sich immer wieder wirklich was. Und das laut einer ihrer Pressemitteilungen verrückteste, das sie je gemacht haben, steht ihnen nun bevor. Nach ihrem Erfolg von Kudamm proben sie gerade ihr nächstes großes Musical, Romy und Julia, das am 19. März im Berliner Theater des Westens Premiere hat, dessen Spielzeit bereits vor dem Start verlängert wurde und somit mindestens ein halbes Jahr dort zu sehen sein wird. Die Subline des Musicals heißt Liebe ist alles, was nicht nur heißt, dass bei Romy und Julia das Revival dieses Rosenstolz-Hits im Zentrum steht, sondern auch, dass die größte Liebesgeschichte der Welt diesmal, zumindest teilweise, auch eine queere ist. Ich bin heute bei Ulf und Peter in ihrem Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Peter, hallo Ulf.
Hallo.
Hallo. Ihr seid jetzt mitten in den Proben für euer neues Musical. Was ist jetzt das vorherrschende Gefühl? Das endlich ist es soweit, oder oh Gott, was müssen wir alles noch machen? Ist es eher Freude? Ist es eher Angst? Oh Gott, was haben wir uns da eingebrockt?
Wir haben das gestern mal so zusammengefasst, das wechselt so alle 5 Minuten. Man löst irgendein Problem und ist total glücklich und sagt, oh wow. Und dann 5 Minuten später kommt das nächste Problem. Aber die Grundtemperatur ist, wir sind total euphorisch, weil auf diesen Moment arbeitet man ja eigentlich immer ein ganzes Jahr hin, dass es dann endlich die Wochen und Monate der Proben passieren, wo alle zusammen sind. Und momentan ist auch gerade dieses, natürlich das Tolle, weil Kudamm ist zu Ende, und aber das Theater war voll mit Menschen, mit KünstlerInnen, und es war einfach toll und ist es jetzt auch gerade.
Ich finde es irgendwie schade, dass die Zeit so schnell vorbeigeht, weil ja.
Jetzt die Probenzeit oder die Kudammzeit?
Nee, die Probenzeit. Also Kudamm ist auch schade, aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht melancholisch oder sentimental, weil ich irgendwie Abschied immer nicht so schlimm finde. Also ich bin da immer schmerzfrei.
Geht ja auch auf Tour, ne? Das geht ja noch
weiter. Ja, es geht auf Tour und ich denke mal irgendwie, also wir haben uns ja auch vorgenommen, nicht zu lange mit Kudamm zu bleiben, weil wir das ein bisschen langweilig finden, weil wir das Theater ja auch ein bisschen aufregend gestalten wollen. Und eigentlich ist unsere Vision, dass man nicht länger als ein halbes, dreiviertel Jahr spielen sollte, irgendwie mit einem Stück in dem Theater. Das
selbst
ist eine Vision.
Selbst wenn die einem die Bude anrennen, sollte man dann aufhören.
Naja, wir können das ja, uns gehört ja leider nicht das Theater. Nee. Wir können das auch nicht komplett allein entscheiden. Wir haben jetzt sozusagen einen wunderbaren Vertrag, der uns erlaubt, noch bis Ende 24 ja. Und wir dürfen noch ein weiteres Musical machen und wir dürfen aber auch nochmal den 56 dahin bringen für ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon verraten
Musical
darf, aber mache
ich. Noch nicht gesehen. Was sagst du?
Ich wusste gerade nicht, ob ich das eigentlich schon verraten darf, aber mache ich jetzt einfach. Genau, also ja. Also wir versuchen...
Peter, ich habe eigentlich den Löffel, ne?
Du hast den Löffel. Ich muss dazu erklären, die haben kurz vor der Aufzeichnung ihr Löffelspiel gemacht. Was heißt, dass sie sich einen Löffel dann geben, wenn der andere dran ist oder aufhören soll? Ich habe es nicht so ganz verstanden.
Das ist unsere Löffelstellung irgendwie. Nein, also es ist immer so, wir fallen uns laufend ins Wort. Und wir haben irgendwie vor ein paar Tagen ein Interview gehabt und dann so eine Flasche hin und her gegeben, wer die Flasche in der Hand hat. Oder
aber das hier ist kein Interview, das ist ein Podcast. Ihr dürft ihr dauernd gleichzeitig reden. Ein Gespräch. Ihr dürft ja machen, was ihr
also
wollt.
Also tun wir den Löffel weg.
Ich finde das sehr rührend, euch dazu zu gucken. Ich muss es nur halt den Zuhörern erklären.
Wir streiten uns auch, dann wer irgendwas sagen will dazu. Ich finde es ganz gut mit dem Löffel. Ah, vielleicht ist es auch egal.
Ich finde auch Streit, also wie gesagt, ihr müsst euch wegen des Formats keine Gedanken machen.
Okay, alles klar.
Ja? Und wir haben ja drei Mikros, das heißt, man kann euch immer auch einzeln auseinanderhalten, wenn ihr zusammenredet.
Genau, ich will nur ganz kurz sagen, ich finde halt die Zeit jetzt so schön. Also die Probenzeit, wir müssen nur so viel, weil wir auch noch Produzenten sind, müssen wir noch so viel nebenbei machen, also auch alles Wirtschaftliche, die Promo und ich finde immer, wenn man bei den Proben sitzt und das ist jetzt, weil das jetzt gerade kreiert wird, ist das so schön. Das ist für mich wie Urlaub und da kriege ich Glücksgefühle.
Weil du eben sagtest, so viele Probleme lösen, weil die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, was das ist, ein Produzent zu sein. Was sind das für Probleme, die ihr gestern zum Beispiel lösen musstet, damit man sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellen kann?
Naja, also als Produzent du kriegst sozusagen ein Budget und sagst die Vorproduktion, also alles bevor die Leute ins Theater kommen und was sie dann zu sehen bekommen, das nennt man sozusagen, ich vereinfache das jetzt mal, die Vorproduktion. Und dafür haben wir einen bestimmten Etat und erstens dürfen wir den nicht überschreiten. Was natürlich in der Zeit jetzt Inflation, alles wird teuer, es gibt kein Holz und sowas, das ist richtig schwierig, da im Budget zu bleiben und dann gibt es dann natürlich auch noch einen Etat für die Werbung und den dürfen wir eigentlich auch nicht überschreiten und dann hatte ich aber, was niedlich ist zum Beispiel, dass ich super Steini, das ist der in Berlin die Plakate aufhängt, den kenne ich seit 30 Jahren und dann rufe ich den einfach an und jammer und sage, oh bitte Steini, hilf uns und so und das sind so Jobs, die ich halt gerade so nebenbei dann noch machen muss.
Du rufst irgendwo an und sagst, wir brauchen noch mehr Präsenz oder wir brauchen...
Genau, ja.
Und sowas kümmert ihr euch dann selber?
Ja, aber das war, muss ich sagen, Entschuldigung, jetzt hättest du den Löffel kriegen sollen eigentlich, ne? Ich wollte nur sagen, das haben wir aber bei Rosenscholz auch so gemacht. Ja. Das ist wichtig, dass man da selber dran bleibt.
Und wir sind aber trotzdem auch noch sowas wie, in Serien nennt man Showrunner, das heißt...
Ihr seid diejenigen, die ganze Story quasi im Griff haben und die ganzen Gewerke auch koordinieren?
Die Gewerke koordinieren, das heißt im Prinzip, wenn jetzt der Kostümdesigner kommt und die Masken uns jetzt vorstellt für den Kostümball, müssen wir sagen, finden wir ganz doof oder da muss noch mal ran. Wie sieht die Bühne aus oder was müssen wir jetzt sparen, weil das Budget nicht reicht? Irgendwie, wo müssen wir sparen und was von der Bühne müssen wir dann leider abgeben? Also das ist so ein bisschen, wir müssen überall unseren Senf dazugeben, wollen das auch. Das ist manchmal stressig, aber auch total geil.
Das finde ich super spannend, weil die meisten Leute sich, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Klar, man weiß, ihr seid die Komponisten, ihr macht die Songs, aber man weiß vielleicht noch, dass ihr die Songs produziert, aber dass ihr sowas dann alles im Griff habt. Aber dazu möchte ich gleich noch mehr kommen, weil ich ja noch ein paar andere Fragen zu haben, wie ihr euer Künstlersein eigentlich definiert und was da eigentlich dazugehört. Aber vorab jetzt zum Musical selber. Der Unterschied ist doch auch, ich meine, in der Pressemitteilung steht das Verrückteste, wahrscheinlich, was ihr je gemacht habt. Da frage ich mich, was ist das? Hat das auch damit zu tun, dass ihr diesmal den Stoff euch auch selbst ausgewählt habt. Bei Kudamm kamen die auf euch zu, es war mehr oder weniger eine Auftragssache, mögt ihr das machen, und jetzt verwirklicht ihr eigentlich einen Traum, den ihr hattet und der eigentlich, wenn man sich überlegt, wie Musical in Deutschland produziert wird, nämlich nur von ganz, ganz großen Firmen, meistens auch sind das nur amerikanische Produktionen, die bestenfalls adaptiert, übersetzt irgendwas werden. Es gibt fast nie, dass ein Musical-Projekt dieser Größenordnung von den Creators selber irgendwie auf die Beine gestellt wird.
Ich bin gerade völlig gerührt, weil du bist der Erste, der uns das in all den Jahren mal fragt. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Also es ist eigentlich ein sehr trauriges, überwiegend deutsches Phänomen, dass hierzulande eigentlich irgendwelche ProduzentInnen zusammensitzen und sagen, wir machen jetzt mal dieses Musical und dann kaufen wir diesen Komponisten ein und diese Texterin und dann den fürs Libretto. Und es ist halt gar nicht organisch. Mag funktionieren, aber so können wir gar nicht arbeiten. Wir brauchen so unsere eigene Arbeitsweise, und das heißt, wir sind nun mal auch Control-Freaks und wir sind halt so Fans von was weiß ich, Almodovar oder so. Und wir müssen immer unseren eigenen Stiefel durchziehen. Der ist dann vielleicht manchmal nicht an jeder Ecke professionell, aber es ist halt
unsere Vision
und kommt vom Herzen. Und bei Romeo und Julia war es tatsächlich so, also als klar war, dass Kudamm 56 gut läuft, hatten wir einfach gesagt, wir brauchen jetzt einen Freischuss. Wir möchten das jetzt machen, Romeo und Julia, weil es ist tatsächlich so, also es ist wirklich total schwul und aber ohne, dass wir das eigentlich so wollten.
Obwohl es heutzutage eine heterosexuelle Hauptgeschichte
ist. Es ist wirklich total queer, wenn du das siehst, das ist... Ich bin sehr gespannt auf die Kritiken, weil es ist so, man braucht ganz viel Fantasie, auf jeden Fall, weil es ist so...
Wofür braucht man das?
Frage ich mich auch.
Also ich finde es, ich weiß auch nicht, für mich ist es schon eher irgendwie spanisch oder so, wie so eine spanische Serie. Und also auf jeden Fall ist es eher ein englischer Stoff, der von zwei Deutschen mit einem wahnsinnig tollen Team gemacht wird. Und dann denkst
du... Spanische Serie meinst du sowas wie Elite oder sowas?
Es ist auf jeden Fall voll drüber.
Nein, es ist
also drüber. Achso, immer, du meinst,
ja, also ja, genau. Ich finde halt eben, jeder kennt ja die Geschichte. Und das ist jetzt auch nicht so, da fragen auch immer, warum nochmal? Weil es halt eben so eine tolle Projektionsfläche ist. Ne? Also wir sagen immer, Liebe, Sex, Tod, das sind eh unsere Themen. Also es war auch bei Rosenstolz waren das unsere Themen. Und es ist natürlich eine heterosexuelle Hauptgeschichte, aber das ganze Feeling, das liegt vielleicht auch, obwohl das Team auch durchsetzt, ist ja heterosexuell und schwul. Also ich finde halt,
und lesbisch.
Es gibt tatsächlich auch heterosexuelle Musical-Darsteller, das muss man auch mal betonen.
Ja,
ne?
Gibt's.
Viel mehr als man denkt.
Gibt's viel mehr als man denkt. Nein, aber das Ding ist, es ist wirklich, es ist irgendwie irre, weil es sehr viel Musik, sehr viel Choreografie und also so wie es sich bei den Proben anfühlt, ist es crazy, weil es halt eben auch dann noch eine Mixtur, es gibt ja auch den Countertenor, den Todesengel, der ist ja eine Art Score bei uns, also Nils Wanderer spielt den irgendwie bei der Premiere.
Ja. Weil das ist zum Beispiel ein Kniefall vor Klaus Nomi, kennst du noch Klaus Nomi?
Ja. Genau. Das sind ein Jahrgang, Peter.
Ja. Und das Kniefall vor Klaus Nomi und den Todesengel haben wir halt dazu geschrieben, den gibt's ja nicht, und schon allein, wenn der singt, man kriegt Gänsehaut und gleichzeitig ist es over the top. Ne? Also ich habe schon ein bisschen Angst.
Nö, ach, Quatsch.
Du nicht?
Nein, ich habe keine Angst davor, weil also es funktioniert.
Bisschen schon.
Naja, Angst hat man immer, eine Grundangst, eine Grunderregung, aber ich muss sagen, wir hatten ja jetzt auch einen Durchlauf vom ersten Akt und das ist halt Geschmackssache. Ne? Also es ist so Geschmackssache, wie wenn man jetzt Rosenstolz hat ja auch total polarisiert. Ne? Also es wird polarisieren, das weiß ich. Es wird
einige. Es ist vor allen Dingen wahrscheinlich, wie ihr das so beschreibt, ist es was ganz anderes, als was die Leute kennen. Und das ist, also das heißt, ihr schafft da irgendwie, was wahrscheinlich Leute verunsichern wird.
Naja, oder
im positiven Sinne, aber ich meine, darum geht es ja. Das ist auch was Kultur machen soll. Weil sonst ist es ja nur reine Unterhaltung, wenn man das sieht, was man schon kennt und über das lacht und das tanzt.
Also wenn die Leute reingehen oder rausgehen und sagen, ja, es war solide, dann haben wir es wirklich falsch.
Ja,
ich will, dass die Leute sagen, es war echt voll scheiße oder voll super.
Ich glaube, es gibt auch nichts dazwischen und es ist halt so geil, weil trotzdem ist Romeo und Julia hat das ja im Prinzip, ist es ja ein trojanisches Pferd. Ne? Es ist ja trotzdem, es geht ja auch um Streit und um Krieg
um Gesellschaft.
Um Gesellschaft, also und letztendlich, ich glaube, deswegen ist es auch immer noch so aktuell und deswegen wird es auch alle 20 Jahre verfilmt und oder neu erfunden. Es ist halt die Liebesgeschichte, aber es geht vor allen Dingen, dass Menschen einfach grundlos, weil der Grund wird nie erzählt, es wird nie erzählt, warum die sich streiten. Die streiten sich eben, die mögen sich nicht. Und dann bei der Trauerfeier liegen sich alle in den Arm und sagen, ach Gott, wir sollten noch zusammenhalten. Das ist wahrscheinlich für 5 Minuten und das ist halt die Menschheit, ne? Also das sind wir.
Nun, du wolltest noch was sagen dazu?
Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass wir, also Ulf und ich, erst im Dezember entschieden haben, wir spielen auch wirklich nach der alten Übersetzung von Schlegel und das auch noch nicht mal vereinfacht. Also wir spielen im Versmaß und wir spielen, weil wir dann irgendwie so richtig Anti-Gefühle hatten, weil alle immer einen sagen, ihr müsst vereinfachen und ich glaube, dieses Format des Vereinfachens, das muss jetzt einfach mal aufhören. Die Leute sind gar nicht so blöd. Mhm. Und am besten hat das immer Detlef Buck für uns eigentlich, der hat nicht
für uns... Mit dem er die Bibi und Tina Filme gemacht
hat. Genau, der Regisseur Buck und der hat mal so toll gesagt, also wenn er zum Beispiel einen Kinderfilm macht, der hat er gesagt, Kinder brauchen Geheimnis. Wenn du denen die ganze Geschichte erzählst und die kapieren alles, dann langweilen sich Kinder. Und damit hat er halt total recht. Und ich glaube, wir Erwachsene sind doch auch nur Kinder. Und das ist, es ist doch schön, wenn jemand dann ins Theater geht und vielleicht danach auch nochmal nachschlägt, was bedeutet das denn eigentlich? Aber gefühlsmäßig wird das natürlich jeder kapieren. Aber es hört sich so schön an, dieses Versmaß.
Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass ihr ein Mittel habt, was euch ermöglicht, diesen direkten Zugang zu machen, nämlich die Musik. Mhm. Das ist ja der große Vorteil, was ich finde, was man im Musiktheater viel öfter nutzen kann, dass man mit Musik halt eben Themen vermitteln kann, die sonst keiner hören möchte, weil Musik einfach berührt und auch sich jedem gleich nähert. Ich kann mir vorstellen, nach den ersten Songs, die ich gehört habe, dass das natürlich auch eine Riesenmöglichkeit ist, darüber was zu machen, weil dann ist es gar nicht mehr so abstrakt, sondern ist es sehr direkt. Dann geht es irgendwie sehr direkt. Mein Eindruck auch, wie... Liebe ist alles, ist ja auch eine Nummer, die muss man sich ja nicht erst erschließen. Die
hat nein, und ich finde auch, also wie gesagt, es wird in Schlegeltext geredet, aber unsere Texte sind ja auch sehr einfach. Also ich würde sagen, die sind jetzt auch nicht so kompliziert. Also und ich denke mal...
Die sind halt runtergebrochen auf immer ein spezielles Gefühl, was absolut, man so nachvollziehen kann. Das waren die Rosenstolz-Texte ja auch.
Ja,
ne?
Also deswegen ist das... und ich finde also ich muss sagen... ich liebe Theater, aber am meisten liebe ich Musiktheater und Musical, also weil es halt eben beides hat, ne? Und ich habe auch über die Jahre so einen Respekt vor Musical-Darstellern, also die den Dreiklang können, die spielen können, die singen können und tanzen können. Also ich,
und das gleichzeitig.
Und auch, das gleichzeitig, ich muss sagen, das wird immer in Deutschland so ein bisschen oft der ist Musical-Darsteller und kein Schauspieler, da muss ich sagen, hallo.
Ja. Na gut, weil es aber auch die großen Stoffe oft nicht gibt. Weil natürlich jemand, der Musical-Darsteller in den Vereinigten Staaten ist, hat die Chance, ganz andere Stoffe zu spielen. Und hier ist es halt oft diese Konservengeschichten. Und oft, die werden ja auch unterfordert mit dem, was sie machen sollen. Oft.
Genau, ich glaube nämlich auch, das liegt eher daran. Ich mir begegnen die Leute auch gar nicht so, ich weiß nicht, wo du dich so rumtreibst, Ulf, die das immer so runter machen. Ich kann das gar nicht
bestätigen. Na gut, das Genre wird ja runtergemacht, ne?
Also ja, das Genre wird schon mal
belächelt. Ob man Schauspiel ist oder Musical-Darsteller, ist es schon, komm, das kann ich schon nachvollziehen.
Ah ja, also. Aber ich glaube, dass das jetzt bei den
jungen Leuten nicht.
Ich glaube, dass jetzt bei den jungen Leuten das ganz anders ist, weil die gucken dann so eine Serie wie Glee oder so im Fernsehen und dann gibt's jetzt immer diese
Musik. Das sind nicht die ganz jungen Leute. Und das war vor 10 Jahren.
Ich bin 55, für mich ist alles jung.
Ja, ich weiß, aber Glee ist auch schon irgendwie von gestern.
Die gucken diese Netflix, die gucken so The Prom bei Netflix und die gucken Jamie und sowas.
Ich schmeiß mich weg. Ich war auch noch nicht fertig, Schatz. Okay. Aber also, es ist ja egal, welche Serie jetzt, es gibt ja fast überall schon so eine Musical-Folge oder was weiß ich nicht. Mhm. Also da sind die Schlimmsten sind doch die Leute in meinem Alter und älter mit diesen Vorurteilen. Also die jetzt
die mit
noch
Cats aufgewachsen
genau,
sind.
Genau, die denken, jedes Musical ist wie Cats und die dann zu uns...
Wo es ja um gar nichts geht.
Das soll aber eine der geilsten Choreografien ever sein, da bin ich aber jetzt nicht so der Experte.
Naja. Und es ist ja, um nochmal Andrew Lloyd Webber zu kommen, was ihr eben sagtet, dass ihr alles selber macht. Ich glaube, es war bei Andrew Lloyd Webber auch so. Ich glaube, der hat auch den Plakatmenschen angerufen und genauso. Und das machen die ABBA-Leute, die immer noch. Und ich glaube, das ist wirklich ein Geheimnis. Ja. Das war jetzt die Frage, die ich eben zurückgestellt habe. Ist das nicht auch Teil der Kunst? Also ist nicht auch das auf die Beine bringen, weil gute Ideen haben, ist das eine. Aber das wirklich durchzuboxen und dann sage ich mal, es sind ja auch kreative Entscheidungen. Casting-Entscheidungen sind kreative Entscheidungen. Mit wem man zusammen aber das ist eine kreative Entscheidung. Ist das euer Gesamtkunstwerk? Das ist auch bei Rosenstolz schon so. Ja. Ihr wolltet nie einfach nur schöne Lieder schreiben, sondern ihr wolltet irgendwas, immer ein neues Universum kreieren. Kann das sein?
Ja, es ging ja schon so weit, dass wir irgendwie Ich glaube, deswegen haben wir uns ja auch so gerieben, dass wir uns irgendwann trennen mussten, weil wir gar nicht mehr aufhören konnten, darüber zu reden. Das war nämlich unser Ding vom Video. Also das heißt, wir haben den Videoregisseur ausgesucht, wir hatten die Geschichten gehabt, ich rede jetzt von Rosenstolz. Und das ist natürlich geil, aber auch anstrengend, wenn man dann ein Paar ist. Na, das ist natürlich dann irgendwie nicht so toll. Aber ich glaube, deswegen funktioniert es jetzt besser, weil wir können jetzt irgendwie abends die Tür zumachen und sagen,
ich bin privat. Falls noch jemand nicht weiß, weil es noch jüngere Zuhörerinnen gibt, die waren auch mal ein Paar ganz lange.
Ja, vor Klee.
Sie waren zur Rosenstolz-Zeit, waren sie ein Paar.
Von 1990 bis 2019. Nee, Quatsch, nein. 2009.
Nein,
nee, also
8. Jetzt kümmern wir die Jahrtausende durcheinander.
Okay, nee.
Wie auch immer.
Diese 10 Jahre
habe ich war bis in die Mitte 2000er, nee, bis Anfang 2000er. Wart ihr?
Nee,
bis
2009.
Ja.
Ich glaube ja.
8, 9, die Grenze war fließend.
Ja. Die war fließend, ein Jahr fließend, ja.
Genau, kurz später habt ihr, oder ein paar Jahre später habt ihr dann Rosenstolz quasi aufgehört. Ich will jetzt nicht einer von den 1000 Leuten sein, die fragen, wie war denn das damals wirklich und so weiter und so fort. Da gibt es diese eine Ebene, natürlich diese individuelle Ebene. Ihr habt damals von Burnout gesprochen, aber wenn ich mir euer Werk so anschaue, wenn man sagt, ihr habt ein Universum geschaffen und diese Rosenstolz-Welt, kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch von den Erwartungen, was damit zusammenhängt. Ihr habt da auch eine ganz eigene Community geschaffen. Ihr habt Erwartungen geschaffen, die immer wieder neu erfüllt werden müssen. War das nicht auch ein Grund, dass es zu viel wurde, das immer neu quasi neu halten zu müssen, immer wieder neu begründen zu müssen, wo man irgendwann ja eben nicht nur Sänger auf der Bühne war, eben nicht nur Komponist war, sondern auch jemand, der quasi dieses Universum aufrecht halten musste. Kann das was damit zu tun haben?
Also jetzt mit so viel Abstand auf jeden Fall definitiv sogar. Das habe ich aber damals, und ich bin schlecht mit Jahreszahlen, Ulf ist da mal viel besser, aber ich habe das damals gar nicht so kapiert, was mit mir los ist. Mhm. Und im Nachhinein haben wir immer eine total schöne Erklärung, weil eigentlich sind wir total faul. Wir können immer nur so viel arbeiten, wenn wir für etwas richtig brennen. Und irgendwie war für Rosenstolz, als wir jung waren, natürlich, wir haben unsere eigene Sexualität verarbeitet. Wir hatten da damals, der Begriff einer Schlampe zum Beispiel war ja ganz anders in den 90er Jahren definiert als jetzt.
Und ihr seid mit Schlampenfieber mit eurem Hit in die Hitparade und habt damit ja auch wieder ein Tabu getroffen.
Genau. Also das hat natürlich uns wahnsinnig Spaß gemacht und so. Aber es war dann irgendwie auserzählt, dass es nur immer über uns ging, weil wir waren dann irgendwie in so einem Alter. Da kannst du jetzt auch nicht. Irgendwie fehlten uns die Ideen dafür und ich glaube, das war so der Hauptgrund, dass man einfach das Gefühl hatte, das will ich jetzt nicht mehr die nächsten 30 Jahre machen, ich will nochmal irgendwas anderes machen. Und das ging uns allen dreien, auch Anna, es ging uns allen dreien glücklicherweise symbiotisch total gleich. Also das war wunderbar.
Aber da hätte man das ja auch einschlafen lassen können oder das war ja dann schon...
Das passt ja nicht zu uns. Ne?
Aber so ein Knall, das braucht ja auch den dramatischen Abgang.
Nee, wir sind auch so, wir sind ja Fans von Künstlern und sowas. Und ich finde, ABBA haben das schon genial gemacht, ne? Die sind da einfach irgendwie, die haben gemerkt, es geht so ein bisschen bergunter.
Damit wird man ja auch das Sterben, das ist ja auch bei euer erster Song im Musical, das Sterben wird man ja auch unsterblich, ne?
Ja, Rosenstolz ist nicht unsterblich. Das ist ja,
aber natürlich, indem es nicht versandet ist, sondern indem alle Leute immer sagten, wann kommt ihr denn wieder? Oder das ist ja auch das, was ABBA ja auch am Leben gehalten hat, dass die eben nicht sich zu Tode gespielt haben und irgendwann wollte es nicht mehr hören, sondern dass alle an dem Punkt, wo alle sagten, bitte, das hat mir dann auch
nicht so wie Boni M., die dann mit einer neuen Sängerin oder mit neuen Tänzern irgendwie aufgetreten sind.
Mit neuen Peter. Naja, einem schlanken Peter, der sich immer noch die Zigarette...
Alle 5 Jahre ein neuer Peter.
Ja. Anna bleibt.
Schmeiß mich weg. Nee, nein, das ist, nein, das liebe ich aber auch so an Anna, dass wir haben uns nie... ködern lassen jetzt für Kohle oder so. Und das ist wirklich ganz toll. Und wenn Anna und ich, wir haben ja letztes Jahr ein Lied zusammen gemacht und dann kommt das aus dem Spaßmoment raus und das ist schön. Aber das ist zu Ende erzählt.
Aber das war ja nicht nur ein künstlerisches Projekt, sondern es war ja auch ein Community-Projekt. Ne? Ihr habt im Schwutz quasi angefangen. Ja, ist ja auch gut zu wissen für die jungen Künstlerinnen, die heute, sag ich mal, Subkultur sind. Was alles aus Subkultur werden kann. Es war ja von Anfang an auch ein queeres Projekt. Es hieß damals noch nicht queer, aber es war ein queeres Projekt, was ich damals auf euren Konzerten so wahnsinnig fand. Das ist etwas, was man heute so beschwört, so ein bisschen intellektuell beschwört, nämlich durch diesen LGBTIQ, durch diesen Buchstabensalat, dass diese ganzen Identitäten nebeneinander sind. Das hat bei euch ja wirklich stattgefunden. Und das habe ich vorher und nachher nie erlebt, dass das für Lesben genauso wichtig war wie für Schwule, wie auch für Allies, wie auch für Trans und andere Identitäten. Das habt ihr doch auch gespürt, dass ihr da etwas gemacht habt, was nicht nur was mit eurer Kunst zu tun hat, sondern auch was mit gesellschaftlicher Veränderung zu tun hat. Wo ihr mittendrin wart, wo ihr mit auch Antreiber wart, wo man natürlich auch an euch Erwartungen gerichtet hat.
Naja, man darf ja auch nicht vergessen, das war ja auch noch die Hochzeit der HIV-Krise. Es war auf der einen Seite eine ganz tolle Zeit, aber auf der anderen Seite auch wirklich noch eine ganz schlimme Zeit. Das muss man, darf man halt einfach nicht vergessen.
Du hast selber ein Praktikum gemacht bei einer AIDS-Hilfe, das heißt, du kanntest das auch, das heißt, musstest darüber nicht aufgeklärt werden, was HIV heißt, sondern...
Naja, klar, aber ich bin schon von dieser Generation, mein Sexleben war natürlich total versaut eigentlich dadurch, weil du hattest eigentlich immer Angst.
Also, wir sind gleich alt, wir beide haben, als bevor wir richtig Sex hatten, diesen Spiegeltitel gekannt, von dem wir wussten, dass es irgendwo jetzt, dass wir eigentlich nie Sex haben dürfen, ohne drüber nachzudenken.
Genau, und es hat wie viele Jahre gedauert, bis der Spiegel sich entschuldigt hat?
Letztes Jahr erst, glaube ich.
Und das, also diese, diese Stigmatisierung und dann dieser aus Bayern, wie hieß er?
Gauweiler
aus Bayern, der uns in eigentlich in
Kondome so verboten hatte
der uns eigentlich in eine moderne Form der Konzentrationslager eigentlich stecken wollte.
Zumindest kasernieren wollte.
Er wollte ernsthaft kasernieren. Und das wird so alles so vergessen. Also wuchs man schlimm auf obendrein, das darf ich auch inzwischen erzählen, die große Liebe meines Onkels, der auch schwul ist, und mein Onkel lebt noch, ist über 80, der ist auch wirklich an AIDS gestorben und noch so ganz qualvoll, und insofern war das Thema immer um mich rum, aber ich komme mal zurück auf dieses, was du so schön queer nennst. Es war halt natürlich auch toll. Ich glaube, Rosenstolz hat auch deswegen so gut funktioniert, weil ich halt so ein Kleinstadtpampel eigentlich war. So der aus der Kleinstadt dann nach Berlin gezogen ist. Und damals war es halt toll, weil ich kannte keinen. Und damals war es natürlich toll. Ich bin dann ins Schwutz gegangen und hab mich dann bei, damals gab es Chouchou de Briquette, hab mich da vorstellig gemacht und gesagt, ich habe so ein Duo mit einer echten Frau. So hat man damals geredet. Und das kannten die ja gar nicht. Und könnt ihr was für uns tun?
Also sowohl, wie man heute sagt, cis, als auch noch hetero, ne? Also doppelt echt quasi. Also
genau.
Im damaligen, sorry, wenn ich das jetzt
so blöd sage. War es eine echte Frau. Und dann haben die uns lieberweise im Schwutz auftreten lassen. Wir waren gnadenlos schlecht. Aber wir durften da lernen. Und die Leute haben sich schlapp gelacht über uns am Anfang. Und das war aber schön, weil trotzdem hat man sich danach zusammen betrunken.
Aber diese Melange, sage ich mal, die du gerade beschreibst, die habt ihr nicht... Natürlich verlassen, es war dann irgendwann keine Subkultur mehr, aber ihr habt da trotzdem diesen Mix an Publikum oder diesen Mix an Songs, diesen Mix an auch Exaltiertheit, den habt ihr ja nicht verabschiedet, sondern mitgenommen, den habt ihr ja groß gemacht und habt auf einmal, du hast irgendwann mal gesagt, ein Monster geschaffen, also sowohl ein Unternehmen, was natürlich ganz, ganz viele Leute beschäftigt hat, die das alles organisieren mussten, den Merchandise, aber auch natürlich ein Publikum geschaffen, was es vorher so nicht gab. Das meine ich halt. Habt ihr das damals so gespürt? Oh Gott, was...
Ja.
Ja.
Ja, und voller Liebe. Das war einfach so, das muss ich einfach sagen, dass, ich weiß, die Ärzte sagen das auch immer, also die Band, aber wir beanspruchen das auch. Wir sagen, wir hatten immer das beste Publikum der Welt, das muss ich wirklich sagen. Und das waren halt, also was uns alle vereint hat, uns selbst und unser Publikum, ich glaube, viele von uns, wir waren halt Nerds. Das ging und los.
Kamen ja auch aus Kleinstädten, ne? Die haben sich ja mit euch so verbunden, genau, endlich in der Großstadt sie selbst sein zu dürfen.
Genau, dann bevor dann die ganzen Ärzte und so dazu kamen, kamen aber erstmal die ganzen Krankenschwestern und Krankenpfleger. Ja. Also es waren eigentlich von der Analyse, also die nicht empirisch haltbar ist, aber es war eigentlich erst die schwulen Lesben und dann kamen eigentlich die Krankenschwester und Krankenpfleger und dann von da aus ging es dann in den sogenannten Mainstream rein. Und dann gab es diesen Moment, Ulf wird sich erinnern, wir waren bei Kylie Minogue in der Columbia-Halle. Das war, als sie dieses Album mit Robbie Williams gemacht hat. Das war
glaube ich, 2001 oder irgendwas, ja.
Das war wirklich, also toll. Wir waren zu der Zeit riesen Kylie-Fans, weil das war so ein tolles Konzert.
Und ihr wart zu der Zeit riesen Stars.
Und Rosenschweiß waren auch schon erfolgreich, ne? Und dann sind wir in der Columbia-Halle bei Kylie und da waren wirklich nur die Schwulen. Da haben wir gesagt, wieso schreibt eigentlich diese blöde, Entschuldigung, aber Teile der blöden Presse immer Rosenschweiß seine schwulen Band? Weil unser Publikum war total, wie sagst du so schön, queer. Also es war bunt gemischt, alles durcheinander und alle zusammen.
Aber so mag ich es am liebsten. Ich habe gespürt, dass es was Besonderes ist. Klar, jede Band hat ja eigenes Publikum, aber viele sind natürlich austauschbar, weil es gewisse Musikrichtungen gab. Aber ihr habt quasi nicht über die Musik, sondern auch über das, wofür ihr standet, ein eigenes Publikum geschaffen. Das ist jetzt meine Frage zum Ende von Rosenscholz. Wenn man sagt, man hat das beste Publikum der Welt, wenn man sagt, man spürt die Liebe, erdrückt das nicht auch diese Erwartung, die dahinter steckt, das so ein Symbol für etwas zu sein, was man gar nicht immer erfüllen kann?
Da leidet, glaube ich, Ulf mehr als ich. Ich habe darunter nee, weil ich bin dadurch, dass ich selber, bist du nicht Fußballfan oder sowas?
Nee.
Auch nicht. Aber vielleicht jemand, der Fußballfan ist oder Musikfan oder so. Ja. Weil ich selber Fan bin, konnte ich mich immer, glaube ich, ganz gut reinversetzen in Fan. Und ein Fan will lieber nichts hören als was Schlechtes.
Wie hast du das dann erlebt?
Naja. Also ich finde, das ist nicht so einfach. Also es ist schon so, wenn man spürt und ich bin totaler Perfektionist, Peter auch. Und wenn man merkt, es wird nicht besser, es wird leicht schlechter, also die Ausstrahlung lässt zu wünschen übrig. Naja, aber man merkt das ja irgendwie, dass da irgendwie die Luft ein bisschen rausgeht und man kann das überschminken, aber es geht halt nicht ganz. Und ich habe das gemerkt und Peter auch. Und wir haben uns deswegen ja auch nächtelang, was kann man machen, wie kann man das irgendwie wieder, wie kann man wieder einen Kick kriegen, dass man gemeinsam so eine, weil das Wichtigste ist Ausstrahlung, gar nicht jetzt, dass alles wahnsinnig aufgeplustert mit Geld ist und noch besseres Licht und sowas, sondern einfach, und die Luft ging halt raus und das hat mich total fertig gemacht, die letzten 3 Jahre bei Rosenstolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab,
da wart ihr auch schon kein Paar mehr, das hat schon gekrieselt.
Nein, wir haben lustigerweise, das ist so, wir haben uns parallel zu Rosenstolz auch getrennt, das ist wahrscheinlich irgendwie alles.
Walter, ja? Jetzt drückt deine Erinnerung, weil wir sind am Leben, waren wir kein Paar mehr.
Ja, das war ja so eine Art Not-Comeback, ne? Also bei Wir sind am Leben war ja das, ne, das war so eine Art Wiederbelebung, wo wir dachten, wir probieren es nochmal.
Self-fulfilling Prophecy, so etwas, was ihr euch rufen im Wald oder so?
Naja, eher so, entweder ist es ein toller Abschluss oder ist es ein Neuanfang. Also wir wussten es nicht so richtig. Also wir waren, glaube ich, wir sind rangegangen, dass wir mal gucken, was jetzt passiert mit uns allen, weil wir sind am Leben. Aber irgendwie hat sich das alles nicht gut angefühlt und mich hat das fertig gemacht. Also ich muss sagen, weil ich habe Rosenscholz so, so sehr geliebt. Und es war ja für mich total abstrakt, weil ich habe Peter und Anna oben auf der Bühne gesehen. Für mich waren das andere Menschen dann. Ne? Das war für mich dann irgendwie wie eine Art Cartoon fast schon bei den Konzerten. Und das war nicht so, wie ich sie privat geliebt habe, beide. Und ich habe halt gemerkt, oh Gott, die werden immer farbloser und springen zwar höher und Anna singt immer noch so toll, aber irgendwie ist das alles wie so ein Automat. Ja, ich habe mich da so reingesteigert. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das alles viel, viel entspannter. Und ich sehe jetzt auch die Videos und denke, das war ja trotzdem noch super. Aber damals, das war auch, glaube ich, so ein Anfang von so einer, wir hatten ja eine Art Co-Burnout. Also Peter hatte das wirkliche Richtige, Peter war total durchgeschossen. Und ich war aber auch depressiv. Also wir waren alle irgendwie fertig und depressiv. Und ich glaube, es war instinktiv genau richtig, wie wir es gemacht haben.
Und volles Risiko, weil ihr damals die sagen alle, ja klar, die haben ja für diese ganzen tollen Leute komponiert, aber das war ja damals nicht so. Ihr wart ja damals wirklich, habt ihr wirklich bei Null nochmal angefangen. Klar, ihr wart große Namen, ihr hattet wahrscheinlich auch eine Menge Geld verdient, aber insofern ging es euch besser als anderen Leute nach einem Job, ja. Aber,
absolut.
Aber ihr hattet trotzdem ja nicht gewusst, wie es weitergeht.
Das Lustige war, dass ich Das ist genau richtig, wie du es sagst. Und ich glaube, das kennen ja viele in ihren Berufen. Ich habe dann so ein Solo-Album gemacht. Das ist für damalige Verhältnisse wirklich gnadenlos gefloppt. Und ich habe es rausgebracht und habe dann 2 Wochen Promo gemacht. Und dann stand ich da irgendwie.
Da habt ihr aber auch, muss man sagen, auch gemeinsam dran gearbeitet. Das heißt, ihr wart dann auch noch. Das heißt, die Tatsache, dass ihr ein Arbeitsteam bleibt, das war dann schon klar, ne?
Ja, aber
oder hatte ich das währenddessen, oder war das bitte helf mir, oder?
Nee, es war ein bisschen auch bitte hilf mir, es war auch völlig klar, aber Ulf hasst meine Stimme und hat es lieberweise einfach
als
auch...
Als Sänger,
ja.
Als Sprechstimme mag ich sie sehr gerne, Peter. Aber sobald du singst...
Ulf mag meine Stimme so gar nicht und das ist... Also verstehe
Zigarette
ich auch.
Danach hast du nie...
Nee, da sind wir aufs Klo gegangen. Es war meine Pinkelpause beim Konzert. Das wussten aber auch
was immer aber alle schwule Jungs natürlich nur darauf gewartet haben, dass endlich der
schüchterne
Peter sein
schüchternes Lied singt. Wenn Ulf im Publikum war, ich gesagt, Ulf, jetzt ist der Moment, da kannst du aufs Klo gehen.
Oh, dann die Ansage. Ich habe dann... oh Gott, und...
Aber ich wollte jetzt zurück dazu, dann haben wir mein Solo-Album gemacht. Mir hat es aber auch keinen Spaß gemacht. Also,
warum hast du es denn gemacht? Um dir zu beweisen, es muss weitergehen? Oder?
Du musstest, glaube ich...
Wolf.
Ja gut, dann erzähl du das.
Danke.
Ich erzähl die Analyse dann.
Also im Nachhinein frage ich mich das auch, wobei ich immer noch gerne singe und wenn ich Lust habe, bringe ich jetzt auch einen Song raus und dann frage ich nicht Ulf, sondern mach's einfach. Wir haben uns fürchterlich wichtig genommen, weil man dachte, man ist so jetzt, man muss jetzt irgendwas machen und man hätte ja auch mal einfach nichts machen können und überlegen können, aber es war ganz gut, weil nach 2 Wochen Promo wusste ich, also das ist definitiv nicht das, was ich machen möchte. Weil das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin kein Alleiner. Ich kann nicht. Ich bin
Na,
nicht
wenn es aber super erfolgreich gewesen wäre, hätte es sicherlich doch gemacht.
Nee, ich glaube nicht, dass ich ganz ehrlich hätte ich ein Veto eingelegt.
Ja.
Also, weil nein, das ist wirklich. Oh Gott, nein.
Nee, es war ja, ich hätte ja noch ein paar ganz gute Fernsehsendungen im Petto gehabt und sowas alles. Ich habe gemerkt, das macht mir keinen Spaß. Das ist wie Rosenstolz in Mini. Jetzt nur mit einem schlechten Sänger. Und also das ist so, deswegen glaube ich, klar, man weiß es nie, aber
aber auf der Bühne zu stehen war doch schon geil.
Nein, das fand ich ganz fürchterlich. Ich bin nicht gerne alleine. Also wirklich nicht. Das weiß auch jeder, auch mit Interviews, wenn die immer fragen. Ich sage bei jedem Interview, oh, kann bitte Ulf mitkommen, weil ich mag nicht gerne alleine sein. So, aber was ich ja eigentlich erzählen wollte, wir hatten wirklich keine Jobs dann, ne? Gar nichts. Also
ja, das war ist immer so lustig. Wir hatten wirklich ein Jahr keinen Anruf von irgendjemand. Also das war während Rosenstolz hätten wir ganz viele tolle Sachen machen können. Da hatten wir super Angebote und konnten das immer nicht und dachten, jetzt haben wir endlich mal Zeit, uns auch so als Komponisten für andere tolle Stars irgendwie zu verwirklichen. Nichts kam. Es war dann wirklich gleichzeitig, war das Bibi und Tina, es war der Anruf von Detlef Buck, ob wir Musik machen wollen. Da haben wir uns gleich draufgestürzt, so ganz hungrig. Und mit Sarah war das so, man darf nicht vergessen, Sarah war zu dem Zeitpunkt, das war auch noch vor Sing Mein Song.
Sarah Connor, genau. Jüngeren oder älteren.
Ja, Sarah Connor war, das war noch vor Sing Mein Song. Ich habe Sarah kennengelernt, fand sie super nett und Sarah war aber auch ganz
lost.
Die war auch lost. Also das war so ein bisschen so, die hatte die Riesenkarriere und das ging dann auch, das war vorbei ein bisschen und die wusste nicht, was sie machen sollte und dachte, ach, sie versucht mal ein bisschen Deutsch und wie sich das anfühlt. Also es war die beste Voraussetzung immer für was Neues ist, wenn man ehrlich gesagt gerade gar keinen Plan hat und ein bisschen am Boden ist.
Genau, vielleicht brauchen wir dieses komische Soloalbum, um aus dieser Anspannung in eine Form von Entspannung zu kommen.
Versuchst du mir das noch schmackhaft zu machen, Peter?
Ja, ja. Es gibt es auch noch zu bestellen. Es gibt noch Retouren.
Kannst du das nicht als Avatar vielleicht performen?
Du willst, was meinst du? Das ist jetzt aber doppeldeutig irgendwie in jeder Hinsicht. Dann noch mit Ausziehen und so, ne? Mhm. Schüchtern ist mein Glück.
Ach, also, sag mal, ey. Ich
weiß nicht, ob du einen Finanzier dafür kriegst. Peter kann nicht wirklich lachen.
Danach ich mache jetzt übrigens Theater. Klaviermusik, Instrumentalmusik.
Ja, das ist, Peter gibt nicht auf. Der versucht es irgendwie in jeder Ecke, wirklich.
Nein, also das war eine gute Zeit, um einfach zu entspannen. Also es war irgendwie, wie war das? Vormittags Bibi und Tina und nachmittags kam Sarah und es war alles so auf einmal so easy.
Und das Tolle war auch, dass keiner hat, ich weiß auch noch, dass wir waren ja immer noch sehr involviert mit Universal und Sarah ist ja Universal und die fanden das erst ja ziemlich kacke, was wir machen mit Sarah. Also das haben wir wirklich auch so ins Gesicht bekommen und alle haben sich lustig gemacht, dass wir
weil jetzt Kinder... Weil es deutsch ist und weil, nee,
weil es
auch
so melancholisch
Texte
ist.
Sind, die genau, die
ja, eben so nicht dieses langsam, Happy genau, Image nicht waren. Ja, from genau. Zero to Hero, ja, ja. Sondern irgendwie das passt doch gar nicht zu ihr und gleichzeitig haben sich alle lustig gemacht, dass wir jetzt Kindermusik machen. Da hat uns irgendwie so jemand von ihm, rief uns jemand an und meinte, sag mal, macht euch das wirklich Spaß? Es ist doch eigentlich total Pillepalle. Und das finden wir ganz toll. Also das ist so lustig. Am Ende, dieselben Leute würden klar, das jetzt, haben das alle vergessen.
Genau, am Schluss haben sie immer alles gewusst. Das Krasse ist ja, dass sich Erfolgsgeschichten von hinten erzählt immer so total stringent anfühlen. Das musste passieren, damit das passieren kann. Aber wenn man mitten in dem Misserfolg oder vor dem Erfolg steht, dann weiß man das ja nicht. Und das ist, glaube ich, das, was euch wirklich ausmacht, wenn man sich mit euch ein bisschen beschäftigt, dass immer dieser Mut da war. Weil viele Popkünstler, egal ob es jetzt Sängerinnen sind oder Produzentinnen oder Autorinnen, die finden irgendwann raus, was sie können und dann machen die das. Mhm. Immer wieder irgendwie natürlich mit der Zeit gehen, mit neuen Partnern, mit neuen Formaten. Aber sie machen eigentlich das, was sie können. Ich habe das Gefühl, dass ihr dauernd versucht, Sachen zu machen, von denen ihr nicht wusstet, ob ihr sie könnt, weil ihr wissen wolltet, ob ihr sie könnt. Stimmt das?
Tatsächlich. Also das ist total super gesagt. Deswegen meinte ich das vorhin mit Rom und Julia. Da habe ich wirklich Angst vor und liebe es gleichzeitig. Oder als wir mit Max Rabe anfingen zu schreiben, weil Max ist ja normalerweise ja der Job eines Musikproduzenten.
Muss man ganz kurz zwei Sätze. Max Rabe macht eigentlich keine Popmusik oder ihr habt ihn quasi zum Popmusiker gemacht.
Das war Annette Humpe, aber...
Ja, okay, stimmt, es war Annette Humpe, aber kommt aus einer ganz anderen Welt.
Ja, Max ist ja wahnsinnig belesen, intellektuell, der kann Texte schreiben und so und fragt uns halt trotzdem sozusagen. Und da hatte ich auch wirklich Muffensausen und der hat ja seinen Kosmos, muss immer AB-Reim sein trotzdem fand ich das so klasse und Max hat halt einen Humor und weil wir natürlich, weil du meintest, Ulfi meinte eben mit Universal, also wir waren natürlich auch gefrustet, weil eine Plattenfirma sagt immer, schreibt einen Hit, das muss immer sein, es ist jetzt der perfekte Moment und uns geht es allen gut und wir machen noch eine Flasche auf.
Aber es gibt ja ganz viele Popmusiktitel, die genauso sind. Ne?
Ja klar, aber die gibt es ja schon. Und warte, ich möchte
das hat den Pop auch tot gemacht.
Ja, finde ich auch. Und die Werbesprüche.
Das hat die deutsche Popmusik wirklich gekillt. Ja. Und dann hatten wir halt das mit Max. Und wir lagen verboten auf dem Lachen. Mhm. Wir haben gesagt, wir schreiben jetzt das Anti-Ding, der perfekte Moment.
Wird heute verpennt.
Und dann wird das so ein Riesen-Hit. Ja? Und das war natürlich für uns das war ja eigentlich so ein, ich weiß nicht, was es für Max war, aber für uns war es wirklich auch auf die Message dahin. Jetzt hört doch mal auf.
Das Schlimme ist, das gibt ja immer so, dass Plattenfirmen immer fragen Künstler irgendwie, wir brauchen einen Song für die und die Künstlerin oder den und den Künstler. Das sollte so sein wie, heute sind wir ganz gut drauf, wir feiern das Leben und das in anderen Worten, edgy, aber ein bisschen schlageresk. Kriege ich Kotzen, muss ich sagen. Also ich kann solche Lieder überhaupt nicht mehr ertragen. Und kann ich nur Ausrufezeichen.
Nun sind auch nicht queere Menschen, sind kreativ und kennen das, dass sie sich nur erfinden müssen. Aber welche Rolle spielt es, dass ihr quasi als Schwule, die nicht aus Berlin kommen, die quasi sich erstmal selber behaupten müssen, erstmal selber rausfinden müssen, wer sie sind, was sie sein können, die erstmal ihre eigene Hut, ihr eigenes Publikum, die erstmal erklären müssen, wer sie sind. Wie sehr spielt das für diesen Mut, für die oder auch für diesen Antrieb, immer wieder was Neues schaffen zu wollen, eine Rolle? Oder ist das egal?
Also ich muss mal wirklich sagen, das Allerbeste, was uns passiert ist, dass wir uns getroffen haben am 2. Februar 1990. Weil
das sagst du mir heute.
Nein, das habe ich, dann sage ich es heute. Nein, aber ich glaube, nein, wir sind beide irgendwie, ich glaube, es ist leichter, zusammenmutig zu sein als alleine. Also es ist wirklich so, weil wir fangen uns auch gegenseitig auf. Und das
lass uns gleich mal über euch beide reden, aber ich meine jetzt wirklich darum, was war davor? Ich kenne das von mir, ich bin gleich alt mit Peter. Ich habe auch lange nie gedacht, dass mein Schwulsein irgendetwas damit zu tun hat, was ich mache, warum ich es mache. Viele Leute erzählen mir das auch in meinem Podcast. Nee, also Kevin Kühnert hat mir gesagt, nee, das hat damit nichts zu tun. Und irgendwann sagte er mir, nee, du hattest recht, natürlich hat es was damit zu tun, warum ich das mache, was ich mache. Weil ich natürlich die Welt sehe, mich in dieser Welt sehe und sie verändern möchte, auch aus meiner Erfahrung als schwuler Mann, als queerer Mensch.
Also da bin ich absolut bei dir. Es ist auch ganz interessant. Das kennen jetzt vielleicht die Jüngeren, wenn sie jetzt dann mit ihrer Großmutter oder Großvater reden und die Mittelalten kennen, weil man das teilweise selber so reflektiert, dass man irgendwie, du bist, sagen wir mal, 50 und auf einmal fällt dir auf, warum du mit 15 diesen und diese Entscheidung gefällt hast. Und natürlich hat das dann ganz viel auch damit zu tun, also nicht mit der Tatsache, dass man vielleicht schwul ist oder lesbisch oder queer, sondern einfach, man ist halt so, wie man ist. Und ich weiß doch auch nicht, ich hab mit 15 in einer sowas Klaus Nomi gesehen und hatte ja noch nicht mal mein Coming-out. Ich weiß nur, dass ich Gänsehaut überall bekam und so. Und das hat mich halt geprägt. Das ist ja völlig egal, dass ich, weißt du, was ich meine?
Gut, aber es hat ja damit explizit zu tun, dass du schwul bist.
Das meine ich ja. Das ist halt dann irgendwie, aber da gab es jetzt nicht so einen Stempel, sondern es ist halt so, wie ich bin. Und das ist ja
aber die meisten Leute,
das darf man nicht negieren, nein.
Genau, viele Leute negieren das, weil man natürlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sein. Man möchte natürlich kein Außenseiter sein. Ist man ja auch dann nicht mehr, wenn man es geschafft hat. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man auch guckt, was einen damals getrieben hat, weil das ja auch eine Versöhnung mit einem selbst ist.
Ja, also genau. Bei mir ist es so, dass ich bin wirklich in so einem kleinen Nest aufgewachsen. Es gab gar keine Schwule, also das war ein 18.000 Seelennest im Osten in Thüringen und ich habe mich so falsch gefühlt und so anders und habe da meine Fantasiewelt gehabt. Ich glaube, das war ganz toll, dass es gab auch keine AG für Schauspiel oder irgendwas. Ne? Also es gab im Prinzip nur Motorräder. Du hast damals
Schauspieler werden wollen, genau.
Ja, ich wollte auch überhaupt Kunst und gar kein Theater, gar nichts. Und ich hatte wirklich, ich habe damals als Jugendlicher oder als Kind habe ich dann irgendwie für mich immer selber meine Superband irgendwie im Kopf gehabt. Also ich hatte wirklich so eine Art Schizophrenie, so eine Parallelwelt, wo ich mir dann irgendwie, ich habe das mir immer aufgemalt, wie die Platten heißen, wie das Tracklisting ist, wie die Cover aussehen, wie die Sängerin. Ich habe mir auch schon im Kopf eine Sängerin gebastelt, was sie für Klamotten anhat, was sie für Probleme in der Presse hat. Ich habe wirklich so eine so eine Fantasiewelt mir gebaut und
so eine Barbie-Welt,
eine Pop-Welt und irgendwie, das habe ich auch niemandem erzählt, das habe ich dann erst Peter erzählt und zwar am allerersten Abend, wo wir uns kennengelernt hatten, da hatte ich halt dann so einen Seelenmenschen gefunden, mit dem ich das teilen konnte, weil ich fand das total peinlich, aber irgendwie hat das so geholfen. Weil das alles, was wir danach gemacht haben, war ganz selbstverständlich. Weil das war letztendlich,
wenn ich das erzählen darf, wir waren ja im Rückblick, du warst 19, das ist, wenn man jetzt auch.
Kinder.
Eigentlich fast noch ein Kind oder so ein Übergang. Ja. Und du hast das ja noch 2-3 Jahre später noch gespielt. So wie jetzt andere irgendwelche Computerspiele spielen, hast du sowas. Eigentlich war das für dich meditativ und hat dich aber auch gleichzeitig irgendwie angestachelt.
Und
Tracklisting zum Beispiel für unsere Songs oder für andere Alben macht immer noch Ulf.
Also, wenn du die Tracklistings hast, dann bin ich die Schuld.
Die machst du super.
Nein, aber auch für die Konzerte, was in den Konzerten gespielt wird oder überhaupt Dramaturgie. Und ich habe das schon als 10-Jähriger, fing das an. Ich glaube, ich habe mich in ABBA verliebt mit 9 und seitdem habe ich das. Das sind so Sachen,
ich würde fast sagen, da bist du nicht alleine mit diesen Projektionen. Deswegen ist auch der ESC so beliebt, weil man ja auch dann diese Überperfektionalität oder dieses Tracklisting, was ja auch entsteht und diese Dramaturgie entsteht. Aber die wenigsten Menschen oder die wenigsten queeren Kids haben halt das Glück, jemanden zu finden, mit dem sie das dann gemeinsam machen können. Ihr habt euch ja auch gegenseitig da gerettet, oder?
Absolut, weil ich war wiederum,
ist der richtige Ausdruck.
Ich war wiederum dieser Nerd, der das, ich hatte Sozialpädagogik studiert und das halbe Jahr in der AIDS-Hilfe gearbeitet und hatte meine Kassetten gemacht und dann hat ein schwer HIV-kranker Mensch, damals der Wolfgang, gesagt, Peter, warum machst du deine Musik immer für einen Schuhkarton? Und das ist natürlich, und dann konnte ich mich auch Ulf outen sozusagen und gesagt, eigentlich mache ich immer meine Musik, also ich will schon, dass das immer eigentlich erfolgreich wird, aber ich weiß halt nicht wie. Und ja. Und da hatte ich so einen Mitstreiter, er fand halt meine Stimme blöd.
Nee, ich muss sagen, also am Anfang ist ja immer alles toll an den Menschen. Ne? Ich fand am Anfang sogar deine Stimme toll.
Das ging ja schnell vorbei.
Die Platten, das waren so Kassetten. Also Peter hat mir dann auch gleich so eine Kassette am Anfang geschickt. Also immer per Post, weil ich habe noch im Osten gewohnt und Peter in Braunschweig. Und die hieß dann Peter Blatt und Friends. Und da war dann so, was waren die jetzt? So Englisch war das. Auf jeden Fall war das ganz toll.
Denk mal, das würden wir jetzt gerne, was waren die jetzt?
Ah, wie hieß das denn nur alles?
Ich hatte immer eine Englische und eine Deutsche. Ja. Immer, also es kam immer eine englische Kassette raus, danach eine Deutsche und alle vier Wochen eine neue.
Das Deutsche hieß Brandstifter, war ein Song und dann was anderes.
Genau, wie eine Sunday Everyday,
ach, das fand ich ganz stark. Da habe ich dann auch versucht, wir haben ja auch versucht, ganz am Anfang das dann zusammen zu machen, Musik. Ne? Also ich habe dann mitgesungen, das kam noch schlechter an als Peter alleine. Also ich habe auch eine schlimme Stimme. Ich fand das so toll, weil Peter hat das, was ich so im Kopf hatte, hat Peter ja spinnig wenigstens dann irgendwie, das ist so typisch für Peter, der hat es dann wenigstens nicht nur im Kopf behalten, sondern hat dann wirklich auch was produziert. Das war Wahnsinn. Ich glaube, das war wirklich magisch für mich, jemanden zu finden, der genauso verliebt ist in Pop allgemein. Also nicht nur jetzt Musik machen, sondern auch Karrieren analysieren. Warum funktioniert die Karriere und warum nicht? Und was haben die richtig gemacht? Also so dieses, wie plant man eine Karriere? Das ist ja eigentlich auch Management. Und das haben wir auch. Darüber haben wir uns dann stundenlang unterhalten.
Ist das, ihr wart quasi cleverer als die Branche, die eigentlich dafür da ist, diesen Part zu übernehmen? Aber er brauchte die natürlich, also heute hätte er es wahrscheinlich gar nicht so sehr gebraucht, aber damals war natürlich ohne eine Schallplattenfirma konnte man...
Damals war ja alles noch so wahnsinnig teuer, ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Videos zu drehen war wahnsinnig teuer, ein Album aufzunehmen war wahnsinnig teuer, überhaupt ein Plakat zu entwerfen war wahnsinnig teuer. Das kann man heute selber machen,
Als Anna und ich dann die ersten CDs machen durften, damals gab es immer die Regel, du musst 10.000 CDs verkaufen, bevor dich ein Major überhaupt nimmt. Gott, und dann, also das verkauft man 10.000 CDs, das ist
heute
so genau, viel.
Genau, heute kann das jeder über YouTube selber machen. Ist das der Grund dafür, dass ihr das so weit geschafft habt? Also heute seid ihr unabhängig, heute braucht ihr das alles nicht, aber damals, ihr habt das ein bisschen selber erfunden. Ihr wusstet doch besser als die Schallplattenfirma, was die nächste Single ist, wie man sowas macht. Oder.
Ja, du kennst ja auch noch unsere Leonie und wir waren halt auch drei Nerds. Ne? Und Leonie habe ich am Fahrstuhl kennengelernt, weil sie meinem damaligen Gitarristen den Marshall-Verstärker getragen hat. Und die war eingeschrieben für Psychologie und wusste eigentlich auch nicht, was sie machen will mit ihrem Leben. Und dann hatten wir wirklich wirklich gute Jahre, weil wir doch recht schnell erkannt haben, du musst eigentlich Plattenfirmen oder auch Veranstaltern einfach sagen, wann was ist. Und wir haben immer gesagt, hier Universal, hier ist das Cover und dann kommt das Album raus und dann ist die Tournee. So, dass die gar nicht mehr irgendwie Gegenworte finden konnten. Okay. Weil wenn du die fragst, die sind immer so unsicher und die
was
verschieben
immer
alles.
Zugeben dürfen, weil sie natürlich dann trotzdem erklären müssen, dass sie das verstanden haben.
Es ist ja immer ganz schwer, eine eigene Meinung zu haben und bevor irgendwas rauskommt, weiß ja keiner, ob es funktioniert. Ist aber immer noch so. Ne? Ja. Da sagen immer alle so, schwierig, tricky, schwieriger Track. Es war sogar bei, ganz ehrlich, ich springe jetzt zu Sarah Connor, Vincent.
Oh ja,
das war es ist nur ein ganz kurzer Sprung, wie Plattenfirmen nämlich so drauf sind, es sollte keine Single werden. Das fanden musikalisch fanden sie die, obwohl Sarah ja schon irgendwie da der Superstar war, wieder, also sie hatte das Wahnsinns-Comeback hingelegt und alle waren aber irre verunsichert und sollte keine Single werden. Es war Sarah, die das wollte.
Wir bleiben immer noch beim Thema Mut und was hat das mit Schwulsein zu tun? Aber wo wir gerade bei Vincent sind, was ja ein wahnsinnig wichtiger Titel ist, der auch wahnsinnig vielen Leuten Mut gemacht hat, der auf den CSDs hoch und runter läuft. Wer hat da wen angestachelt?
Ich weiß, dass Ulf korrigiert mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber Sarah kam ins Tonstudio und hat gesagt, sie möchte gerne auch mal so einen Song über das Thema Schwulsein und lesbisch und so schreiben. Und Ulf und ich so, bitte nicht.
Ja.
Weil wir gedacht haben, nein.
Warum bitte nicht?
Weil es gibt so
Betroffenheitslied.
Oh. Also die meisten Schwulen, also so, ich mag gar nicht diese Betroffenheitssongs. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, wenn es überhaupt denkbar für uns ist, muss das so eine Geschichte sein, die total positiv ist, die eigentlich um Liebe geht und wo es eben nicht dieses, ach Gott, der Arme und wie schrecklich und so, sondern einfach nach vorne. Und
wo keiner ein Problem hat, auch wo die Eltern nicht das Problem hat, wo es nicht darum geht, der arme Junge und oder das arme Mädchen.
Ist ja eigentlich eine Singer-Songwriter-Story eigentlich geworden. Da sind auch richtig Fehler drin. Ja. Die Story macht gar keinen Sinn, aber es ist egal. Es ist das Gefühl. Und
stimmt, es gibt einen Fehler, ne? Irgendwann taucht jemand auf, das es vorher noch nicht gab. Oder wie ist das?
Ja, nein, ich krieg's irgendwie auch. Ich vergesse es auch immer wieder und dann höre ich den Song.
Und es geht mir echt so wie bei
Linda und sowas. Linda und
jetzt, irgendwer ist ja.
Das Ding ist, wir haben das ganz schnell gemacht, den Text. Es ging wirklich irre schnell. Also es war wirklich so eine Art, ich dachte auch immer, na okay, wir arbeiten nochmal dran, aber irgendwie hat das dann irgendwie so funktioniert. Und ich weiß auch noch, das war so, lustigerweise kam, also ich hatte irgendwie eine Woche vorher in Barcelona den Film Call Me By Your Name gesehen, der war noch nicht in Deutschland und hatte Peter gerade die ganze Zeit vorgeschwärmt über den tollen Dialog von Vater und Sohn, wo der Vater sagt irgendwie, ey, das ist doch was ganz Tolles.
Wo es endlich mal andersrum ist, ne?
Ja, wo es andersrum ist, wo der Vater nämlich eigentlich sich outet und sagt, Junge, sei froh, dass du das spürst und dass du das gerade gelebt hast. Genau. Also das war, und das haben wir Sarah erzählt und sie meint, oh, das ist aber toll. Und
so ist das entstanden.
So ist es entstanden und das war so spielerisch, das hatte auch gar nicht jetzt irgendwie das Riesensystem, nur halt eben, dass wir sagen, wir machen alles umgedreht, wir machen das ganz positiv und eigentlich so wie eine neue Future World letztendlich. Und es gibt ja auch viele Familien, wo es so ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn meine Schwester jetzt irgendwie ein Neffe von uns sich outen würde, wäre es genauso. Also da würde auch es eher um das Problem gehen. Da
wieder mal eine Utopie geschaffen, weil es Rosenstolz ja auch war. Rosenstolz war auch immer eine Utopie, ne?
Ja.
Was man, wie es irgendwie sein soll, das Beklagen, was ist.
Aber trotzdem war der Transporter natürlich Sarah, das muss man sagen, oder die Transporterin sozusagen, dass sie also A, diesen Mut ist ein großes Wort, aber dass sie diese Selbstverständlichkeit...
Die Standing auch hatte, ne?
Ja,
bei der Plattenfirma.
Ja, doch, aber sie hatte, ich muss sagen, das war schon mutig, weil die Plattenfirma hat ihr abgeraten, dass es die erste Single wird und gerade als erstes Zeichen und alle warten darauf und sie hat drauf gepocht und...
Na, aber sie hat einfach, Ulfi, aber sie hat auch einfach einen guten Instinkt gehabt, ne? Also das...
Das ist also nicht nur als Empowerment wirkt, sondern auch für sie ein guter Titel ist mit der...
Genau.
Den ihre Leute auch hören wollen.
Genau.
Und diese erste Textzeile, wusstet ihr, was die für einen Ärger machen wird? Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an
Mädchen denkt.
Das war ja ein Skandal dann. Das hat man Radiosender nicht gespielt, hat den Song natürlich noch mehr in die Medien gebracht. Das glaube ich nicht, aber habt ihr gewusst, dass das, weil ihr wisst, wie Radio Rotation heute funktioniert, ihr wisst, wie glatt gespült das ist. Wusstet ihr, dass ihr da einen kleinen Stachel im System habt?
Ich möchte es mal positiv beantworten. Ich habe mich dann am Ende eigentlich eher wirklich und aus vollstem Herzen gefreut, wie viele Radiosender es doch gespielt haben. Also man muss mal sagen, dass ich glaube, auch Sarah nie wieder so einen Airplay-Hit hatte wie diesen. Ist das richtig, was ich sage?
Ist richtig so. Ist richtig.
So, und dass dann doch Sender wie NDR 2 und so, die haben es ja alle gespielt. Das wäre ja zu Rosenstolz-Zeit überhaupt nicht drin gewesen.
Aber war das ein kleiner Test? Wollt ihr wissen, wo stehen wir eigentlich gerade? Oder nach dem Motto, wir wollen es nur erfolgreich haben, wenn es so erfolgreich ist, wie wir das
da... Nee, weil es ist ja ganz leicht zu provozieren und so. Und dann, das würden wir nie machen. Also das kann ich voll im Ernst sagen, dass
das heißt, habt ihr vorher über die Textzeile nachgedacht, dass die irgendwas auslösen könnte?
Nein, es kam natürlich die Universal dann noch und sagte,
Vincent wird nicht rot.
Genau, ich hatte dann noch, Vincent wird nicht rot, wenn er an Mädchen denkt, und das klang so scheiße, weil dann ist das ist so wie
aber das ist halt
glatt gebügelt.
Das ist halt auch das Problem der Plattenfirmen, warum sie halt den deutschen Pop so ein bisschen tot gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es immer ums Radio ging. Dass man eigentlich die ersten Singles immer fürs Radio macht und die müssen halt dann irgendwie immer hoch die Tassen,
das ist
ein toller Tag.
Na, aber auch der größte gemeinsame Nenner wird dann damit
hier quasi
produziert. Und nicht das, worüber sich viele Leute zu Recht positiv und negativ angesprochen
haben. Ja, und Pop ist ja auch immer ein bisschen Provokation, finde ich jedenfalls.
Na, also vor allem, es sollte doch immer Gesellschaft verändern. Also man will doch immer was Neues machen, man will doch einen Schritt weiterkommen, oder? Sonst ist es doch...
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube jetzt halt nur, dass Das wäre Zeit für eine Sondersendung, ja, sozusagen. Ja. Die Situation, wie nehmen wir uns als Gesellschaft eigentlich wahr und warum spielen wir eigentlich keine deutschen Lieder im Radio und so? Das ist natürlich ein
trauriges Thema.
Ein großes, trauriges Thema von mir, wo ich, sobald ich das irgendwie mache, habe ich den riesen Shitstorm, ja. Und ich habe es einmal gemacht, hatte einen deutschlandweiten Shitstorm, weil dann wurde mir unterstellt, ich würde es machen, um mich zu bereichern, um meine GEMA, was natürlich ein völliger Scheiß ist.
Also was, man wirft dir vor, wenn du beklagst, dass zu wenig Deutsch im...
Denken die, ich würde nur für mich klagen, ja, das ist natürlich total Blödsinn. Ich will aber halt...
Du hast ja deine Tantiemen, also bei dir ist es ja nicht
so... Genau, mir geht es zum Glück gut durch diese Musical sowieso, also ich klage ja nicht um mich, es ist nur so, dass heutzutage ein Musiker, eine Musikerin, also ich weiß nicht, wie du kennst, aber eigentlich kann keiner mehr davon leben.
Haben auch fast alle keine Verträge, also viele haben auch keine Verträge mehr, obwohl sie bekannte Namen sind oder kein neues Projekt, was gerade
ansteht. Und wir haben als, um das mal neutral zu, also Ulf und ich haben alle Präsidenten von allen Plattenfirmen, von Majors, als Corona kam, angeschrieben und gesagt, macht mal Druck bei den Radios, überall klappt, sogar in Österreich, nicht sogar in Österreich, aber auch in Österreich, in Spanien, Frankreich, die haben alle wegen Corona dann verstärkt nationale Musik gespielt, also spanische, französische, italienische, nur Deutsche hat nicht mitgemacht.
Weil die Live-Quelle halt eben ausgefallen ist und die Künstler halt eben irgendwie, dass sie wenigstens Tantiemen übers Radio kriegen.
Und das Schlimme dabei ist ja, es sind ja öffentlich-rechtliche Radioanstalten zum Großteil, das heißt, sie sind ja dafür da, eigentlich auch ein gewisses Gemeinwohl zu stützen und das ist aber das, da haben wir dasselbe Thema, könnten wir jetzt über das deutsche Musiktheater sprechen, ist genau das Gleiche.
Richtig,
ja, genau das Gleiche, was ja auch an wahnsinnig subventioniert ist, wo man denkt, wenn ich da progressives, gutes Musiktheater Neues aus Deutschland kommen würde, machen sie auch nicht, machen dann auch nur, um Geld zu verdienen, mal ein Musical rein, irgendwas, was alle kennen, statt etwas, was man gerade aufbauen könnte, wo man mit auch neue Stoffe nach oben...
Aber darf ich dich mal was fragen?
Ja, bitte. Ja.
Weil das dazu gehört, also weil wir engagieren uns jetzt gerade dafür, vielleicht ist nämlich dieser Weg, dass diese Theater und so subventioniert werden, völlig falsch. Ich glaube, das Kreative muss subventioniert werden, die Stücke, die Ideen,
Projekte.
Ja. Und das ist, da gibt es jetzt in der Theater- und Musical-Welt große Bewegungen, die nämlich dafür leidenschaftlich werben, weil ich glaube, dann steht man halt auch gerade dafür da und sagt nicht so, jetzt muss dieses Haus jährlich diese Summe bekommen, sondern ich glaube, es muss eher...
Nein, aber das wäre doch toll, weil es wäre wie bei der Filmförderung, dass man halt Stoffe einreicht und das ist dann irgendwie...
Aber bei der Filmförderung zeigt sich doch, dass da ganz viel gefördert wird, was dann trotzdem kein Schwein interessiert. Das heißt, es wäre also die meisten Filme, die gefördert werden... Nein, auch die meisten Filme, die den Deutschen Filmpreis bekommen, hat fast niemand gesehen. Was mich jetzt was gefragt. Ganz kurz zum Argument.
Ja.
Ich glaube, wenn es eine Aufführgarantie gäbe für neues deutsches populäres Musiktheater. Es gibt ja tolle, also weiß ich nicht, Peter Lund macht ganz, ganz viele tolle Musicals, die auch gesellschaftspolitisch relevant sind, die auch queer oder was weiß ich was alles sind. Nur die werden dann, die sind in der Kölner Oper und die sind dann an ein paar Theatern und stattdessen machen diese ganzen Theater, machen aber dauernd Musical, machen aber immer diesen, sag ich mal, alten Mist und dann meistens auch noch schlecht. Und jetzt kriege ich den Shitstorm, aber das Potenzial ist ja, das Geld ist da, die Leute sind da, die Spielpläne sind da. Es wird nur durch diese ganze U&E-Kultur wird das Musical oder das Musiktheater dadurch benutzt, quasi so ein bisschen das Geld ranzuschaffen, statt Neues zu fördern. Das heißt, es gibt ja die Abspielstation, genau wie es das Radio gäbe oder, aber beim Theater ist es noch krasser, weil hier könntest du es machen. Ich glaube, der Missing Link ist wirklich, dass die Kohle bekommen, auch eine gewisse Verpflichtung haben, ein neues Repertoire zu machen, zu machen und das halt auch relevant zu machen und nicht nur als Alibi dafür, damit sie irgendwelche anderen Sachen damit rechtfertigen können.
Ja.
Wie kamen wir jetzt dann? Oh, jetzt haben wir...
wir kamen jetzt eigentlich über die Radiolandschaft und dass ich...
Ja.
Das, weil mich das halt da auch interessiert. Ne? Ich will ja auch immer da lernen, also danke für diese Antwort und austauschen. Und ich glaube jetzt mal, um mich auf dich zu beziehen, diese Filmförderung, so toll sie auch ist, ist natürlich durch dieses Regionale und so, das ist natürlich...
Ich will irre. Das jetzt gar nicht... Ihr habt doch
da
auch
kannst
recht.
Ja auch ganz...
Natürlich, aber... Warum funktioniert halt, das ist jetzt so ein weites Feld. Aber
es kriegen wir alle den Shitstorm, weil wir alle jetzt quasi uns beklagen, dass wir nicht noch mehr Geld verdienen dürfen. Das wird
darum geht's nicht. Nein, darum geht's nicht.
Aber das wird man bei uns jetzt in die Kommentare schreiben, nach dem Motto, die haben es doch gerade nötig.
Ja,
es ging ums Thema Mut. Deswegen machen wir bei Sarah Connor.
Deswegen muss man auch manchmal einen Shitstorm in Kauf nehmen, das ist auch in Ordnung.
Das muss man sowieso, aber es ging um die Frage, wie sehr man für diese Themen steht. Und ihr habt ja damals durchgehalten, ihr habt damals diesen Song gemacht, der wahnsinnig wichtig ist, aber ihr habt euch ja auch an anderer Stelle immer wieder auch in der Branche gegen Homophobie eingesetzt oder für die Interessen der Community. Ihr habt damals diesen Heller von Sinnen Song gemacht, der, glaube ich, ganz wichtig war, weil es Leuten überhaupt mal klar gemacht hat, oh Gott, das Thema gibt's ja noch und so weiter. Das muss endlich mal angegangen werden. Und dann gab es diesen legendären Auftritt von dir beim Bambi, war das, glaube ich, mit Bushido. Ihr wart selber beim Bambi, habt einen Tag vorher erfahren, dass Bushido, der damals noch für ganz krasse homophobe, sexistische Texte stand, sollte ausgerechnet der geehrt werden, und zwar nicht für die beste Musik, sondern wirklich für Integration, also quasi fürs Gegenteil für das, was er ist. Und du hast dann eine Rede gehalten. Ich habe mir den einen Satz, den du damals gesagt hast, mal sogar aufgeschrieben. Peter Plate sagt da vor versammelter Mannschaft, alle Leute, muss man sich vorstellen, sitzen da mit Abendgarderobe, ist alles ganz, ganz festlich. Keiner macht den Partypups, alle loben sich gegenseitig. Und Peter Plate sagt, so wenige Jahre, nachdem ein Musiker frauenfeindliche Texte, schwulenfeindliche Texte und im Endeffekt menschenverachtende Texte veröffentlicht hat, so einen Musiker hier heute Abend auszuzeichnen, finde ich nicht korrekt. Alle waren so ein bisschen peinlich berührt. Es war ja nicht so, dass alle sagten, endlich sagt es mal einer, sondern eher, ja, ich kann mir vorstellen, du musst dich damals sehr alleine gefühlt haben oder zumindest nicht so unterstützt, wie man es eigentlich nach so einem mutigen Auftritt denken müsste.
Ja, ehrlich gesagt war es fast die schlimmste Zeit meines Lebens. Also vor allem danach, ich kam ja gerade raus aus einer Krise und dann so ein Scheiß und gleichzeitig musste ich das aber machen. Ich musste das einfach machen, musste das auch sagen. Und das ist immer, was so schwierig ist für die Leute, die dann da am Bildschirm kleben, ja, ist ja eigentlich die Geschichte dahinter, ist so, dass ich war wütend darüber, dass man missbraucht wurde, weil der, die Dramaturgie ist immer derselbe, also was ich dann, es war ja auch noch Helmut Schmidt da, der das
bekommt. Weder weiß, wer du bist, noch wer Bushido ist, und dann will man die Leute nicht noch zusätzlich triggern. Ja?
Genau, und dann kann ich auch nicht sagen, ich nehme jetzt diesen Preis nicht an oder so, das ist ja, dann nimmt man sich auch viel zu wichtig. Es war nur irgendwie halt so unfair, weil es wurde im Endeffekt natürlich ganz bewusst für die Quote gemacht. Die wussten ja, dass sie einen Skandal schaffen. Und das hat mich fertig gemacht. Also,
du wurdest instrumentalisiert, weil man wusste, also das heißt, man hat quasi Homophobie als dramaturgisches
Element. Natürlich, zu 100%, zu dieser Aussage stehe ich immer noch, und das hat mich fertig gemacht. Und dann, du weißt es, du kommst ja auch aus dem Bereich, was wir für Einladungen hatten für die nächste Woche, für Sendungen. Wir hätten wahrscheinlich Hunderttausende von CDs verkaufen können, wenn ich das gemacht hätte. Und das haben wir natürlich alles nicht gemacht, ja. Also, weil alle wollten diesen Skandal vermeintlichen Anführungsstrichen Skandal weiterführen. Und darum ging es mir gar nicht. Mir ging es darum zu sagen, ich finde es blöd, ihn da auszuzeichnen. Aber noch blöder finde ich eigentlich, dass sie uns alle hier instrumentalisiert, oder mindestens genauso blöd finde ich es, dass sie uns eigentlich alle instrumentalisiert und so tut, als werdet ihr jetzt erstaunt.
Das heißt, ja, es war aber auch gleichzeitig was. Trotzdem, wir wussten ja auch, das ist ja jetzt alles bekannt. Wir wussten ja auch um den Background von Bushido.
Genau, das wusste ja, das in ja, Berlin wusste man ja, wer
diese Clan-Geschichten.
Ja, die natürlich. Und das war nicht so ungefährlich. Ja, ja. Also das war eigentlich, das eine war natürlich, dass man halt sich positionieren muss. Und zum anderen war es natürlich, dass man auch danach Angst hat ein bisschen, was passiert. Ja, weil wir haben da auch ganz viele Geschichten, die waren nicht so heikel.
Das war heikel. Wirklich so, dass mein Mann war gerade zu mir gezogen. Ja,
der hatte Angst.
Der hatte Scheißangst. Ich hatte so eine Angst, dann hier rauszugehen. Ja. Und also das war wirklich fürchterlich. Das
war nicht so lustig.
Und von auch dieser Firma, die Platten vertreibt, die wir vorhin schon erwähnt haben. Jahre später kriege ich Anrufe von den Mitarbeitern, wie mutig das gewesen wäre. Aber damals hätten sie nicht den Mut gehabt,
was zu sagen. Die waren still.
Also es hat mich keiner verteidigt. Ja. Also es war, ich muss kurz sagen,
Peter hält gerade Ulf am Arm fest. Ja.
Naja, weil also man hat sich schon ganz schön, das war schon ganz schön komisch.
Ja, ja.
Ihr sagt, man musste was sagen, aber eigentlich hättet ja nicht ihr was sagen müssen. Nicht nur du als Mensch, sondern du als schwuler Vertreter, das hätten ja eigentlich die anderen sagen müssen. Das hätten ja eigentlich nicht wir sein müssen, die sagen müssen, Homophobie geht nicht. Und das ist doch eigentlich das Schlimme, wo ich dich frage, wie alleine hast du dich damals gefühlt? Auf der einen Seite habe ich eben gesagt, Pop traut sich nichts mehr. Pop macht quasi Werbespruch-Wohlfühl-Songs. Das heißt, das, was eigentlich Popmusik mal ausgemacht hat, dass es irgendwo eine Emanzipation geht, dass es darum geht, Gesellschaft zu verändern. So hat der Rock'n'Roll angefangen. Dass, klar, der Pop in den 80ern war anders, aber trotzdem waren das ja auch in den 80ern ganz viele mutige Identifikationsmodelle. Und auf einmal wird das alles so einem Wir sind alle supi. Ja? Mhm. Das heißt, erst macht der Pop nichts nur nichts Gutes und dann macht er aber auch noch was Schlechtes, weil er sich nicht traut, die eindeutigen Dinge zu benennen, die falsch laufen. Und du bist in dieser Branche, du bist einer der Stars dieser Branche. Alle finden dich wahrscheinlich supi mit dem, was du machst. Alle finden dich supi mit dem, dass du auch schwul bist. Aber wenn es hart auf hart kommt, stehst du da alleine.
Ja, wenn es hart auf hart kommt, habe ich mich damals wirklich so gefühlt, ist doch... Entschuldigung, was führt zu unserem Mercutio? Weil es halt doch ist, dann
Mercutio
ist
Mercutio in Romeo und Julia?
Ja, ist dann doch so, da ist dann der Schwule der 90er und Nuller Jahre war ja immer so, das ist der Nette, der Kumpel, mit dem kann man alles machen, den ruft die Freundin an, wenn sie keinen hat zum Ausgehen und so. So wurden wir ja dargestellt. Ne? Und genauso
pflegeleicht.
Pflegeleicht, dieser pflegeleichte Schwule, der jetzt dankbar ist, dass er so einen komischen... So ein Preis.
Sobald er der Partypupser ist, sobald er sagt, das passt mir nicht, dann heißt es ja jetzt, nimm ich mal nicht so wichtig und so weiter.
Genau. Und da musst du ja natürlich, und zu Recht, ist es ja dann auch so, dass die ganze queere Bewegung auf einen guckt und die gucken zu Recht auf einen. Und wenn ich dann, stell dir vor, ich wäre dann nächste Woche zu Maischberger oder sowas gegangen, hätten die mich alle angeschissen und die hätten mich auch zu Recht angeschissen, weil das macht man dann nicht. Also deswegen habe ich nur einmal dieses Statement gemacht. Aber wenn du mich fragst, ob ich mich allein gefühlt habe, nein, ich habe mich nicht allein gefühlt. Okay. Weil es war ein ganz toller Moment, Ulf, Anna und ich, wir haben uns so gestritten um die richtigen Worte. Dann habe ich meinen Satz, den du eben zitiert hast, den habe ich mit meiner Schwester am Telefon, ich bin über diese Brücke da gelaufen, ich weiß nicht, ich habe den immer geübt, weil ich wusste ja, es gucken
mit,
die hatten eine Einschaltquote draußen, also vor dem Fernsehstudio. Ja. Das war so prognostiziert, dass wir zumindest 7 Millionen haben. So dachte so ich jetzt. Kleine Plate redet jetzt vor 7 Millionen Leuten live im Fernsehen. So ein Satz. Und dann wollte ich immer nur, dass ich mich nicht verspreche. Und da habe ich mit meiner Schwester immer. Oh Gott, jetzt will ich. Auf jeden Fall diesen Satz geübt und habe mich nicht alleine gefühlt. Nein.
Wow. Liebes alles. Ihr macht ein Musical über die größte Liebe der Welt und seid selber eine Liebe, die keine Beziehung mehr ist, die aber trotzdem noch eine, jetzt werde ich ganz kitschig, sorry, aber das ist doch schon interessant, wie sehr ihr euch aufeinander bezieht und wie sehr das möglich macht. Ist das Liebe, Janne?
Natürlich ist das Liebe. Also ja. Das ist ja irgendwie, ich finde ja irgendwie immer so dieses Ding, wir haben uns ja, unsere Liebe hat sich geändert, also unsere Liebe ist formiert in eine andere Richtung, so wie es sich halt in vielen Beziehungen auch Trennung ist ja auch immer sowas Relatives, das ist auch so ein Klischeesatz. Also natürlich haben wir uns die romantische Beziehung ist vorbei, aber jetzt ist die freundschaftliche Beziehung viel tiefer geworden und ganz ehrlich, es ist viel besser, als es mal war. Also weil wir einfach noch viel echter sein können und diese ganzen Eifersucht-Shit, der ist vorbei. Das ist so hinderlich in Beziehungen. Also ich meine, es ist das tut auch immer so weh, weil man da irgendwie so viele Ego-Sachen sind da noch drinne und liebt er mich denn noch wegen meines Körpers? Also ich glaube, ganz ehrlich, das ist alles jetzt wirklich auf einer anderen Ebene und also ich muss auch sagen, die Karriere ist toll, das ist schön, aber ich muss sagen, das größte Geschenk ist natürlich die Freundschaft. Ne? Also einen Menschen zu haben, weil Peter das ist eben auch so schön gesagt hat mit diesen, er hat sich nicht alleine gefühlt. Also ich weiß, dass, und das ist aber was dieser ganze Karriere-Scheiß mal beiseite, wenn ich irgendwie totalen Mist machen würde, das denkt man ja manchmal, ne? Also es kann ja ganz schnell passieren, dass man irgendwas ganz Schlimmes macht und man landet im Gefängnis. Ist mal so ganz krass. Dann überlegt man sich doch, wer steht noch zu einem. Ne? Das sind dann nicht so die klamourösen Leute. Das sind so ein paar Leute. Und ich weiß, dass Peter wird immer da sitzen und mir natürlich total den Kopf waschen. Aber er würde da sein. Genauso meine Schwester. Und noch ein Freund aus Spanien. Also es sind wenig
aber,
Menschen.
Mein Mann wäre dann auch da.
Na, der würde irgendwie mir einen Kuchen, der würde mir den Kuchen backen.
Mit
ne?
der Pfeile
irgendwie.
Drin.
Ja, ja. Ja. Aber weißt du, das sind so Sachen, ich glaube, darauf kommt es an. Und alles andere ist, ist ja dann doch irgendwie, das ist unser Traum, ist auch, aber es ist trotzdem Beruf und das Schönste, das Wichtigste sind dann, dass die Menschen wirklich da sind. Und das war ja auch als unsere Karriere wirklich so nach Rosenstolz, als wir, das sind die Leute, du warst auch nicht eingeladen auf Premieren und auf einmal, ja? Du bist dann wirklich raus aus diesem Zirkel, das geht ganz schnell und das kann auch jetzt wieder ganz schnell sein, dass alle Leute das satt haben und alles floppt auf einmal und dann sind die Firmen auch weg und dann gibt's keine Finanziers, da muss man wieder von vorne anfangen und da merkt man dann wirklich erst, was wirklich, das klingt jetzt so klischee-mäßig, aber das ist schon das Geschenk, ne? Die Leute im Leben.
Bevor ich zu meiner letzten Frage gleich komme, will ich das einfach insofern festhalten, was das, wenn wir über euer Musical sprechen, dass die Leute, egal wie sie es finden, wirklich, ich hoffe, dass sie es zu schätzen wissen, wie sowas entsteht und was dahinter steckt und dass das nicht nur, ja, ein Ergebnis der Liebe von Rom und Julia ist, sondern wirklich das, was ihr über die Jahre euch traut. Und es gibt wenige, die das machen und, oder fast niemand, der das ist. Ihr nutzt eure Unabhängigkeit dazu, sowas durchzusetzen und, ich hoffe, dass es was verändert. Habt ihr auch das Gefühl, dass sich auch in der Landschaft was verändert, dass Leute sich jetzt auch mehr zutrauen? Oder könnt ihr selber was dazu beitragen, dass sich andere Leute auch mehr zutrauen? Merkt ihr, dass die Darsteller sagen, oh, endlich mal was Neues?
Also ich merke es jetzt durch, mal was richtig Schönes zu sagen, bei Kudamm war ja die Hochzeit der Pandemie auch, ne? Und wir konnten uns alle nur mit Masken begegnen und dann gab es, wie hieß das, zwei verschiedene Sicherheitskonzepte. Und jetzt ist ja alles so bunt und Romeo ist eh so queer besetzt und alles so, wir kommen aus Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und dann haben wir durch Nils Wanderer, der ist auch durchaus sehr queer unterwegs. Und es ist so, die sind alle ganz, ganz doll mutig und wir wollen die halt halt auch ermutigen, dann, was weiß ich, Samstagnachts nach dem Musical irgendwie so eine Mitternachtsshow zu machen und so und daran arbeiten wir gerade. Also das, wir haben ja leider kein festes Team, nicht das feste Ensemble, aber eigentlich wollen wir so tun, als hätten wir es sozusagen. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, ne?
Ja.
Die sind ja auch wirklich, die hatten ja schwere Zeiten, die ganzen DarstellerInnen. Ja. Also das ist wirklich,
Meine letzte Frage, mit der versuche ich immer meine Gäste, die ich gerade habe, mit Gästen zu verbinden, die schon mal da waren und frage euch, wer von den Leuten, die schon mal hier in dem Podcast waren, die ihr noch nicht kennengelernt habt, würdet ihr einmal gerne kennenlernen und warum?
Ich würde gerne Kerstin Ott kennenlernen.
Die kennt ihr nicht?
Ich kenne Kerstin Ott überhaupt nicht, nur über Instagram. Wir schreiben uns über Instagram ab und zu. Weil ich hätte irgendwie auch totale Lust für sie einen Song zu schreiben oder mit ihr auch einen Song zu schreiben und daran arbeiten wir auch seit Jahren, aber entweder ist es mein Kalender oder ihr Kalender nicht.
Ich finde die auch tot. Das geht jetzt gar nicht um Musik, es geht auch um ihre Message. Die ist einfach so, wie sie ist und die setzt sich dahin und lässt sich nicht verbiegen und ich liebe das. Also ich meine, das ist wirklich so, das ist so ein Original und ich finde halt eben, ach, es sollte mehr solche Originale geben, weil das geht dann auf einmal durch die Decke, weil sie halt, authentisch ist immer ein ekliges Wort, ist so überstrapaziert, aber es war ja damals bei deinem Guido auch so.
Gildo.
Das war halt Gildo. Guido Westerwelle, Gildo.
Wo wir uns übrigens Klammer zu kennengelernt haben.
Da haben wir uns kennengelernt, wir mochten uns anfangs nicht
natürlich
so.
Natürlich nicht, weil wir Konkurrenten
waren. Ja, aber guck mal, das waren alles so eine Originelle, das war halt auch so ein Original.
Und wir haben aber alle gespielt, dass wir alle für das brennen, was wir gerade
natürlich. Haben.
Natürlich. Wir haben es halt ernst genommen.
Ja, ihr wart mega.
Also. Ihr wart halt eben einfach
aber
noch ein Stückchen
dadurch, besser. Ihr habt es dadurch richtig noch mal mehr geschafft. Also ja, das war für euch ja, also die Aufmerksamkeit, die wir damals gemacht haben, hat euch ja auch nicht geschadet.
Überhaupt gar nicht.
Das war ein bisschen wie Olympiade oder so ein bisschen wie ein Fußballspiel, wo man sich so gegenseitig, oh Gott, die sind besser und die haben den mehr, wie auch immer. Aber ich muss sagen, das ist halt, es braucht, und das ist doch so toll. Und dass sie gerade Schlager macht, finde ich auch so cool. Ja. Weil da muss man wirklich, da ist ja das Publikum, das ist ja auch, wenn Roland Kaiser irgendwie haben für Roland Kaiser ein Lied gemacht, das was halt auch ein bisschen, also nur Liebe kann uns retten, wo wir mal versuchen, mal so einen politischen Schlager zu machen, das singt er jetzt immer und alle winken dann mit weißen Tüchern. Da sitzen halt viele Leute, wo noch was bewirkt werden kann. Also ich glaube, es ist, deswegen finde ich Kerstin Ott wirklich wichtig.
Das ist sie total, aber ist es da nicht witzig. Ich meine, wir reden gerade über die Gildo-Zeit, wo er selber eine Band war, die in genau diesen Sendungen aufgetreten ist, in der jetzt Kerstin Ott auftritt. Das heißt, in einem alten Leben werdet ihr diesen Leuten sowieso dauernd immer Backstage begegnet und jetzt ist es halt anders. Traut ihr dann so ein bisschen der Zeit nach dem Motto, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, die Leute automatisch selber kennenzulernen, oder seid ihr sehr komfortabel in der Situation, dass ihr angeschrieben werdet? Wollt ihr mal was für die machen?
Ja, normalerweise ist es, weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf die Frage richtig ist, aber ich muss da nochmal eine Lanze brechen bei diesen Sendungen, die ja so vermeintlich uncool sind meistens die liebsten Menschen.
Ja.
Da geht es richtig menschlich zu und da ist so irgendwie, was dem einen Kollegen geht schlecht, dann sind die anderen alle um ihn rum und helfen. Also so eine Menschlichkeit habe ich früher bei MTV nie erlebt. Mhm. Tut mir leid, da muss ich sagen, das ist dann doch die Welt, die dann halt eher mein Zuhause ist. So, das ist nicht schlimm.
Stimmt, wir waren im Sommer bei Florian Silbereisen, also mit Kudamm, und Peter ist mit Kim Fischer aufgetreten. und das war ein total schöner Tag.
Er vermisst es doch ein bisschen, dieses Stage.
Nee, das war so ein. Nee. Ich musste eine Schlaftablette vorher nehmen und das macht mich fertig. Aber ich habe es dann in dem Moment total
genossen. In Zirkus, aber auch die ganzen Legenden. Da kommt dann Vicky einen in die Arme, Leandros und Irene Shears letzter Auftritt und so. Und irgendwie, weißt du, das ist einfach, irgendwie habe ich habe fucking Respekt vor diesen Menschen und die machen die Leute so glücklich und das ist doch egal, ob es meine Musik ist, privat höre ich vielleicht was anderes, aber ich verbeuge mich davor und die Herzlichkeit.
Es ist nicht zynisch, ne, vor allem. Ne?
Es ist nicht zynisch und du kennst es ja auch. Ne? Ja. Hinter den Sendungen, also für alle, die denken, da ist, was weiß ich, Champagner oder so, nichts davon. Da gibt's Kantinenfood, also mit Liebe gemacht, um Gottes Willen, aber da ist nichts special oder so und das ist, finde ich, sehr interessant.
Ja. Also ich muss... Ja, also da muss ich echt sagen, dafür liebe ich den Schlager, für diese Herzlichkeit da hinten, so wie wir sie erlebt haben.
Das ist doch jetzt mal ein schönes Schlusswort, keine Ahnung.
Auch ein Shitstorm jetzt? Nein.
Und dafür lieben wir auch das Musical, weil man das selber mit dem Musical auch machen kann. So, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ich bei euch sein durfte. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, macht das noch bitte und euch ganz, ganz viel Glück und geht in dieses Musical da draußen. Dankeschön euch.
Vielen Dank. Tschüss.